Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Steffen Brack und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Die letzten Kapitel im Buch des Propheten Jesaja haben wir mittlerweile erreicht. Ich freue mich, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind und heiße Sie herzlich willkommen. Die Kapitel 61 und 62 werden uns in dieser Ausgabe von Durch die Bibel beschäftigen. Und darin gewährt uns der Prophet einen beeindruckenden Blick in eine herrliche Zukunft. Mit Kapitel 60 beginnt im Buch Jesaja der letzte Teil dieses großartigen Buches. Und darin beschreibt der Prophet, wie Gott in der Zukunft der Welt sein Heil bringen wird. Dabei richtete sich in der letzten Sendung unser besonderes Interesse auch auf Kapitel 61, die Verse 1 und 2. Denn diese beiden Verse hat Jesus in der Synagoge von Nazareth vorgelesen und anschließend erklärt: Heute sind diese Worte der Schrift vor euren Ohren erfüllt. Jesus bezieht Jesajas Prophetie also auf sich. Er ist derjenige, von dem Jesaja in Kapitel 61 spricht. Jesus ist der, den Gott der Herr gesalbt hat. Und Gesalbter heißt übersetzt Messias. Uns fiel auf, dass Jesus die Worte Jesajas nicht vollständig zitierte. Jesus las nur bis zur ersten Hälfte von Vers 2. Die nächsten Worte Jesajas in Vers 2 lauten: Und einen Tag der Vergeltung unseres Gottes zu trösten alle Trauernden. Diesen Teil hat Jesus wohl nicht mehr zitiert, wie sich aus dem Bericht des Lukas schließen lässt. Das kann durchaus darauf hindeuten, dass Jesus hier bewusst abgebrochen hat, um etwas anzudeuten. Nämlich, dass er bei seinem ersten Kommen vor allem Gottes Versöhnung in unsere Welt brachte. Und dass er erst bei seinem zweiten Kommen am Ende dieser Welt als Richter kommen wird, der alle Schuld gerecht richtet. Was Jesaja etwa 700 Jahre vor Jesu Auftreten noch in einem Atemzug nennt, das kann Jesus dann unterscheiden, als er damit beginnt, die ersten Voraussagen Jesajas zu erfüllen. Ich will das einmal mit einem Vergleich etwas deutlicher machen. Etwa 700 Jahre vor Jesu Menschwerdung offenbart Gott seinem Propheten Jesaja, wie Gott in der Zukunft sein Heil in die Welt bringen wird. Jesaja blickt sozusagen wie mit einem Fernrohr in die Zukunft. Was er damals, sozusagen aus der Ferne, noch nicht so deutlich unterscheiden konnte: Das Heil, das Jesus in die Welt bringen wird, kommt nicht auf einmal. In Jesus hat manches davon schon begonnen. Doch vollendet wird Gottes Heil, so wie er es Jesaja offenbarte, erst, wenn Jesus zum zweiten Mal in unsere Welt kommen wird. Dann wird Jesus Gottes Reich sichtbar aufrichten. Und dann wird in einer neuen Welt auch Gottes Heil vollendet werden. Aus Jesajas Perspektive lagen alle diese Ereignisse in der Zukunft. Aus unserer Sicht heute liegt manches von dem, was Jesus zum Heil der Welt tat, in der Vergangenheit, nämlich alles, was er bei seinem ersten Kommen bewirkte. Und anderes liegt auch für uns noch in der Zukunft, nämlich das, was Jesus bei seinem zweiten Kommen verwirklichen wird. Und was Jesaja hier in Kapitel 61 ab der zweiten Hälfte von Vers 2 schildert, gehört wohl zu dem, was Jesus bei seinem zweiten Kommen vollenden wird. So auch das, was wir uns jetzt genauer ansehen werden. So kommen wir nun zu Kapitel 61, Vers 3 im Buche des Propheten Jesaja. Da heißt es: Zu schaffen den Trauernden zu Zion, dass ihnen Schmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauerkleid, Lobgesang statt eines betrübten Geistes gegeben werden, dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit, Pflanzung des Herrn, ihm zum Preise. Von Jesus ist die Rede in den beiden vorangegangenen Versen 1 und 2. Er bringt das Heil Gottes in unsere Welt. Das begann schon mit seinem ersten Kommen. Da hat Jesus vor allem das Problem der Sünde gelöst, also das Problem, dass jeder Mensch von Gott getrennt ist und deshalb keine Beziehung zu Gott hat. Durch den Tod Jesu am Kreuz hat Gott diese Trennung aufgehoben. Und jeder, der an Jesus glaubt und daran, was Jesus mit seinem Opfertod für ihn tat, der ist mit Gott versöhnt. Der ist errettet, wie es in der Bibel oft heißt. Errettet aus seiner Gottesferne, errettet aus seiner Trennung von Gott. Und nun sehen wir in Vers 3, was geschehen wird, wenn Jesus wiederkommen wird, um Gottes Herrschaft auch sichtbar aufzurichten. Denn dann wird Jesus auch Gottes Heil vollenden. Dann werden diejenigen, die in Zion trauern, endgültig von ihrer Trauer befreit. Zion, ein Berg im Stadtgebiet Jerusalems, steht in der Bibel ja oft für die ganze Stadt. Und Jerusalem ist der Ort, den Gott erwählte, um dort selbst gegenwärtig zu sein. In der Offenbarung des Jüngers Johannes lesen wir am Ende, in Kapitel 21, »Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der vorige Himmel und die vorige Erde waren vergangen, und auch das Meer war nicht mehr da. Ich sah, wie die Stadt Gottes, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam, festlich geschmückt wie eine Braut an ihrem Hochzeitstag. Und zu diesem neuen Jerusalem, dem neuen Ort der Gegenwart Gottes, gehören alle, die zum Glauben an Gott gekommen sind. Zum Glauben an den Gott, der sich in der Bibel vorstellt. Das ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Das ist der Gott, der in Jesus Christus Mensch wurde. Und nach der Offenbarung des Jüngers Johannes werden es viele sein, die dem Gott der Bibel geglaubt haben. Und sie werden aus allen Völkern kommen. Jesaja beschreibt in Vers 3, wie Jesus, der von Gott gesandte Retter der Welt, die Trauer aller Menschen, die zu ihm gehören, verwandeln wird. Das wird in seinem neuen Jerusalem geschehen. Die Asche der Trauer wird Jesus abwaschen und seinen Leuten stattdessen herrlichen Schmuck anlegen. Die Trauer wird Jesus ersetzen durch duftendes Öl der Freude. Und der verzagte, betrübte Geist wird verwandelt in Lobgesang. Zurück zu Jesaja. Im Kapitel 61, Vers 3 heißt es, dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit, Pflanzung des Herrn. Herrlich und prächtig werden die Menschen sein, die auf Gott vertrauten, wie schöne Bäume, aufrecht und lebendig, von Gott, dem Herrn, selbst gepflanzt. So beschreibt es Jesaja. Und ich finde, das sind wundervolle Worte. In Vers 4 fährt Jesaja fort, »Sie werden die alten Trümmer wieder aufbauen«, und, was vor Zeiten zerstört worden ist, wieder aufrichten. Sie werden die verwüsteten Städte erneuern, die von Geschlecht zu Geschlecht zerstört gelegen haben. Trümmer wieder aufbauen, Zerstörtes wieder aufrichten, Verwüstetes erneuern. Das ist der Ton in Jesajas Worten. Im Buch der Offenbarung klingt das ähnlich. Da heißt es von Gott, »Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu.« Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Alles wird neu gemacht, der Himmel, die Erde, Jerusalem, also der Ort der Gegenwart Gottes mitten unter den Menschen. Und bei Jesaja hat es den Anschein, als seien die Menschen, die Gott geglaubt haben und nun in der ewigen Gemeinschaft mit ihm leben, als seien diese Menschen am Aufbau dieser neuen Erde beteiligt. Sehen wir uns die nächsten Verse an, die Verse 5 und 6. Fremde werden hintreten und eure Herden weiden, und Ausländer werden eure Ackerleute und Weingärtner sein. Ihr aber sollt Priester des Herrn heißen, und man wird euch Diener unseres Gottes nennen. Ihr werdet der Völker Güter essen und euch ihrer Herrlichkeit rühmen. Im alten, vorderen Orient konnte man den Wohlstand eines Landes unter anderem daran erkennen, dass Menschen aus anderen Ländern kamen, um in dem betreffenden Land zu arbeiten. Übertragen heißt das meines Erachtens, in der neuen Welt Gottes wird es denen, die dort in Ewigkeit mit Gott leben werden, an nichts fehlen. Und dort wird sich endlich erfüllen, was Gott schon seinem Volk Israel sagen ließ. Ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das übertrug der Apostel Petrus auch auf die christliche Gemeinde, indem er schrieb, ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Heiligtums, das ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Wir kommen zu Vers 7. Dafür, dass mein Volk doppelte Schmach trug und Schande ihr Teil war, sollen sie doppelten Anteil besitzen in ihrem Lande und ewige Freude haben. Der doppelte Anteil war in Israel der Anteil des Erstgeborenen. Im Alten Testament wird Israel bzw. Ephraim einmal als Gottes Erstgeborener bezeichnet. Und im Neuen Testament lesen wir im Hebräerbrief, ihr dagegen seid zum himmlischen Berg Zion gekommen und in die Stadt des lebendigen Gottes. Das ist das himmlische Jerusalem, wo ihr Gott zusammen mit seinen vielen tausend Engeln bei einem großen Fest anbetet. Ihr gehört zu seinen erstgeborenen Kindern, deren Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Ihr habt eure Zuflucht zu Gott genommen, der alle Menschen richten wird. Ihr gehört zu derselben großen Gemeinde wie alle diese Vorbilder des Glaubens, die bereits am Ziel sind und Gottes Anerkennung gefunden haben. Das wurde an Christen geschrieben, vermutlich an solche, die von ihrer Geburt her zum jüdischen Volk gehörten und zum Glauben an Jesus gekommen waren. Zusammengefasst verstehe ich den Vers 7 so. Mein Volk, das meint hier die Menschen, die ihr Vertrauen auf den Gott Israels gesetzt haben. Das sind einerseits diejenigen, die vor der Menschwerdung Jesu lebten, wie zum Beispiel Mose, David oder Elia. Und andererseits diejenigen, die zur Zeit des irdischen Wirkens Jesu oder danach lebten und zum Glauben an Jesus kamen. Juden und Nichtjuden, Menschen aus allen Völkern. Und in der Zukunft, in Gottes neuer Welt, wird Gott alles Leid, alle Schmach und Schande aufwiegen, die sie um Gottes Willen erdulden mussten. Die Menschen, die Gott errettet hat aus ihrer Gottesferne und die er hineinversetzt hat in das Reich seines geliebten Sohnes Jesus, diese Menschen werden dort überreich von Gott beschenkt. Und ihre Freude wird ewig sein. Ich sage Ihnen, das wird großartig. Weil Gott treu ist und zu seinen Zusagen steht, werden alle, die auf ihn vertrauen, am Ende von ihm beschenkt und belohnt. So sagt es uns Jesaja in Vers 8. Denn ich bin der Herr, der das Recht liebt und Raub und Unrecht hasst. Ich will ihnen den Lohn in Treue geben und einen ewigen Bund mit ihnen schließen. Gott liebt das Recht und hasst das Unrecht. Das hat Jesaja als Prophet dem Volk Israel verkündigt, im Auftrag Gottes. Doch Jesajas Ruf zur Umkehr verhallte weitgehend ungehört. Doch in Gottes neuer Welt wird Gottes Recht gelten. Und die Menschen, die Gott errettet hat, um dort mit ihm zu leben, diese Menschen werden Gottes Recht ebenfalls lieben. Und sie werden danach leben. Es wird also vieles ganz anders sein an diesem Tag, ganz anders, als es zur Zeit Jesajas gewesen ist, und auch ganz anders, als es heute ist. Vers 9. Und man soll ihr Geschlecht kennen unter den Heiden und ihre Nachkommen unter den Völkern, dass, wer sie sehen wird, erkennen soll, dass sie ein Geschlecht sind, gesegnet vom Herrn. Alle Menschen, die Gott errettet hat durch seinen Sohn Jesus Christus, errettet aus ihrer Gottesferne, die hat Gott auch in das Reich Jesu versetzt. So schreibt es Paulus, der Apostel und Gemeindegründer, in seinem Brief an die Christen in Kolosse. Dazu zählen nach meinem Verständnis natürlich auch alle Menschen, die auf den Gott Israels vertrauten, lange bevor Jesus Mensch wurde, wie zum Beispiel Abraham, den Gott berief und der Gott vertraute. Ja, der Gott so sehr vertraute, dass der Apostel Paulus Abraham sogar besonders hervorhebt. Hervorhebt als Vorbild für den Glauben, allein an den einen Gott, der ihn berufen hatte. Und hier schließt sich der Kreis. Gott hatte Abraham verheißen, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. und das wird nun im Reich Gottes, im neuen Jerusalem, vollendet sein. Die vielen, die Gott glaubten und nun Gottes neue Welt sehen und bevölkern, sie sind wahrlich ein Geschlecht, gesegnet vom Herrn, wie es Jesaja hier in Vers 9 ausdrückt. In Vers 10 lässt Jesaja, nun meines Erachtens, die erretteten Menschen ihr Loblied singen. Da heißt es: Ich freue mich im Herrn, und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet, wie einen Bräutigam mit priesterlichem Kopfschmuck geziert und wie eine Braut, die in ihrem Geschmeide prangt. Es gibt Ausleger, die in diesem Vers 10 nach wie vor das Reden des Messias sehen. Ich finde es dagegen passender, den Vers 10 als das Loblied der Menschen im vollendeten Gottesreich zu verstehen. Denn dort werden Gottes Verheißungen endlich vollends erfüllt sein. Für alle Menschen, die dort leben werden, wird Gottes Heil vollkommene Wirklichkeit. Da wird es nichts mehr geben, was nicht heil geworden ist. Kein Wunder, dass die erretteten Menschen sich freuen und fröhlich sind. Und diese Freude richtet sich auf Gott, der ihnen das alles geschenkt hat. Das Heil ist so umfassend, dass es wie Kleidungsstücke die ganze Person umgibt und kleidet. Die Erretteten sprechen von dem Mantel der Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist in der Bibel ja meist ein Beziehungsbegriff, und an vielen Stellen wird damit von der Beziehung des Menschen zu Gott gesprochen. Und da alle Menschen schon in der Trennung von Gott geboren werden, ist kein Mensch vor Gott gerecht. Jesaja kann das so beschreiben: Aber nun sind wir alle wie die Unreinen, und alle unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. Wir sind alle verwelkt wie die Blätter, und unsere Sünden tragen uns davon wie der Wind. Hier wird unser natürlicher Zustand beschrieben, wie wir als Menschen sind. Alle unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. Das heißt, unsere Gerechtigkeit, unsere Beziehung zu Gott ist befleckt, wie ein beschmutztes Kleid. Doch die Erretteten haben von Gott eine neue Gerechtigkeit geschenkt bekommen. Gott selbst hat ihnen seine Gerechtigkeit wie einen Mantel umgelegt. Und weshalb? Weil sie ihr Vertrauen allein auf Gott gesetzt haben. Weil sie glaubten, dass nur Gott sie aus Gnade annehmen kann, indem er ihnen vergibt. Der Apostel Paulus beschreibt es in seinem Brief an die Christen in Rom so: Denn was sagt die Schrift? Abraham hat Gott geglaubt, und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Und für jeden von uns heute gilt: Gott spricht jeden von seiner Schuld frei und nimmt jeden an, der an Jesus Christus glaubt. Nur diese Gerechtigkeit lässt Gott gelten. Und wenn Sie und ich, wenn wir auf Jesus vertrauen, dann werden wir auch an diesem Tag des Heils und der Gerechtigkeit dabei sein. Und Gott wird uns in festliche Gewänder kleiden und uns schmücken. Was für ein herrlicher Tag wird das sein! Mit Vers 11 schließt Jesaja das Kapitel 61. Ich lese: Denn gleich wie Gewächs aus der Erde wächst und Same im Garten aufgeht, so lässt Gott, der Herr, Gerechtigkeit aufgehen und Ruhm vor allen Heidenvölkern. In seinem Reich, das Gott durch Jesus nach dem Ende dieser Welt aufrichten wird, lässt Gott selbst Gerechtigkeit aufgehen, so wie Pflanzen aus der Erde hervorsprießen. Die Ungerechtigkeit, die unsere Welt ins Unglück reißt, die wird es nicht mehr geben. Dafür sorgt Gott, und das aufgerichtete Reich Gottes wird ruhm- und ehrenvoll alle bisherigen Völker und Nationen weit übertreffen. Im nächsten Kapitel im Buch des Propheten Jesaja wird das Thema des kommenden Gottesreiches noch weiter ausgeführt. Dort hören wir sogar davon, wie der Messias, der Erretter der Welt, wie also Jesus selbst sich danach sehnt, sein neues Reich zu errichten, wie er danach verlangt, dass die Freude Wirklichkeit wird, von der im Kapitel 61 die Rede war. Denn ich gehe davon aus, dass auch in Kapitel 62 nach wie vor Jesus spricht, so wie es auch im Kapitel 61 der Fall war. Das Warten auf das zweite Kommen Jesu kann auch zu einem Fluchtmechanismus werden. Nur wenn es Schwierigkeiten gibt in unserem Leben, dann wünschen wir uns, dass Jesus sofort kommt, weil wir unter großem Druck stehen und gerne davon befreit wären. Hören wir nun aus Kapitel 62 im Buch des Propheten Jesaja den ersten Vers. Um Zions Willen will ich nicht schweigen, und um Jerusalems Willen will ich nicht innehalten, bis seine Gerechtigkeit aufgehe wie ein Glanz und sein Heil brenne wie eine Fackel. Jesus ist der Messias Gottes, also derjenige, den Gott dazu erwählt und gesandt hat, uns Menschen zu erretten. Uns zu erretten aus unserer Gottesferne, aus unserer Trennung von Gott. Jesus ist es, der uns Menschen mit Gott versöhnt hat, indem er unsere Sünden sühnte durch seinen eigenen Tod. Und Jesus spricht hier davon, wie er das neue Jerusalem errichten wird, also den Ort, an dem Gott selbst gegenwärtig sein wird. Der Ort, an dem Gott selbst mitten unter seinen Menschen wohnen wird. Ein Ort, an dem Gottes Gerechtigkeit aufgeht wie ein helles Licht. Und an dem Gottes Heil brennen wird wie eine feurige Fackel. Diesen Ort, den Himmel auf Erden, diesen Ort errichtet nur der Eifer Gottes, die Leidenschaft des Messias. Dieser Ort der Gerechtigkeit und des Heils bleibt kein Wunschtraum, sondern er wird Wirklichkeit, denn Jesus selbst wird ihn errichten. Ich komme zu Vers 2. Dass die Heiden sehen deine Gerechtigkeit und alle Könige deine Herrlichkeit. Und du sollst mit einem neuen Namen genannt werden, welchen des Herrn Mund nennen wird. Jesus wird diesen Ort der Gegenwart Gottes bei den Menschen errichten. Das werden alle Nationen, bei Luther mit Heiden wiedergegeben, und alle Könige anerkennen müssen. Keine Nation und keiner ihrer Könige konnte eine gerechte und heile Welt erschaffen. Das können nur Gott und der Sohn Gottes, Jesus Christus, der Messias. Das alles findet in einer neuen Welt statt. Ein neuer Himmel, eine neue Erde, eine neue Situation, neue Herzen und eine neue Gerechtigkeit. All das verlangt nach einem neuen Namen. Ich weiß nicht, wie mein neuer Name lauten wird, aber ich werde froh sein, dass der alte dann abgelöst wird. Wir werden neue Menschen sein. Diejenigen von uns, die an Jesus Christus glauben. Und wir werden im neuen Jerusalem wohnen, wo Gott selbst mitten unter uns leben wird. Was für eine herrliche Zukunft wartet auf uns. Und nicht nur die christliche Gemeinde wartet auf ihre endgültige Erlösung, sondern auch diejenigen, die vor der Menschwerdung Jesu allein auf Gott vertraut haben. Und sogar die gesamte Schöpfung wartet unter Seufzen auf den Tag, an dem Jesus wiederkommt und alles erneuert. Ich lese nun die Verse 3 und 4. Und du wirst sein, eine schöne Krone in der Hand des Herrn und ein königlicher Reif in der Hand deines Gottes. Man soll dich nicht mehr nennen Verlassene und dein Land nicht mehr Einsame, sondern du sollst heißen Meine Lust und dein Land Liebe Frau. Denn der Herr hat Lust an dir und dein Land hat einen lieben Mann. Das neue Jerusalem, der neue Ort, an dem Gott bei den Menschen wohnt, ist das kommende Reich Gottes, in dem alle leben werden, die in diesem Leben zum Glauben an Gott gekommen sind. Und dieser neue Ort ist für Gott kostbar und wertvoll. Das Reich Gottes, die ewige Gemeinschaft mit dem Schöpfer, ist in Gottes Augen so wertvoll wie eine königliche Krone. In Kapitel 61 hörten wir schon davon, dass wir Priester sein werden. Hier kommt noch das königliche Element hinzu. Es ist Gott eine Freude, diese neue Welt zu erschaffen. Und er freut sich über jeden Menschen, der zum Glauben kommt an ihn. Denn auch dieser Mensch wird dann hier dabei sein. Und das ist für Gott so kostbar wie eine schöne königliche Krone. Über Jahrhunderte war das irdische Jerusalem eine verlassene Stadt, nämlich von Gott verlassen. Dem neuen, dem himmlischen Jerusalem wird es nicht so ergehen. Die Beziehung Gottes zu dem Ort, an dem er den Menschen ganz nahe sein wird, wird verglichen mit der Beziehung zwischen Ehemann und Ehefrau. Das kennen wir auch aus dem Neuen Testament. Der Messias wird das neue Jerusalem nicht mehr allein lassen. Deshalb wird dieses neue Reich nicht mehr Einsame genannt werden. Im Gegenteil, der Messias sagt zu seinem neuen Reich samt den Menschen, die nun darin wohnen, meine Lust und liebe Frau. Und er selbst ist ein liebevoller Mann. Der Messias liebt die Menschen in seinem neuen Reich. Und er selbst ist wie ein lieber Mann zu uns. Es ist die Liebe Gottes, die in seinem neuen Reich auf uns wartet. Und ich meine, das könnte Sie doch auch interessieren, falls Sie noch nicht zum Glauben an Jesus gekommen sind. In Vers 5 setzt sich dieser Vergleich fort. Denn wie ein junger Mann eine Jungfrau freit, so wird dich dein Erbauer freien. Und wie sich ein Bräutigam freut über die Braut, so wird sich dein Gott über dich freuen. Gott freut sich über die Menschen, die sein ewiges Reich bevölkern werden, über jeden von uns, der dort dabei sein wird. Die Verse 6 und 7 lauten: O Jerusalem, ich habe Wächter über deine Mauern bestellt, die den ganzen Tag und die ganze Nacht nicht mehr schweigen sollen, die ihr den Herrn erinnern sollt, ohne euch Ruhe zu gönnen. Lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichte und es setze zum Lobpreis auf Erden. Diese Sehnsucht Jesu nach seinem neuen Reich ist ansteckend. Wir werden aufgefordert, Gott daran zu erinnern, dass er sein Reich sichtbar aufrichtet. Was für eine Aufforderung! Wir dürfen, ja sollen, ihn Tag und Nacht an seine Verheißungen erinnern. Lassen Sie uns nun gleich zum Ende des Kapitels gehen, zu den Versen 11 und 12. Siehe, der Herr lässt es hören bis an die Enden der Erde. Sagt der Tochter Zion, siehe, dein Heil kommt. Siehe, was er gewann, ist bei ihm, und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Man wird sie nennen heiliges Volk, Erlöste des Herrn, und dich wird man nennen Gesuchte und nicht mehr verlassene Stadt. Der Messias kündigt hier durch seinen Propheten Jesaja an, das neue Jerusalem kommt, ganz gewiss, und jeder, der auf den Gott vertraut, von dem in der Bibel die Rede ist, darf sich auf diese Worte verlassen. Siehe, dein Heil kommt. Das war eine Auslegung zu den Kapiteln 61 und 62 im Buch des Propheten Jesaja. In unserer nächsten Sendung geht es dann um das Kapitel 63. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen und würde mich freuen, wenn Sie uns beim nächsten Mal wieder einschalten.